Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Eva Ellermann und ich habe heute Gitta Konnemann zu Gast. Sie ist die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Das ist eine Vereinigung innerhalb der CDU und ihr Ziel ist es, für die soziale Marktwirtschaft und auch für die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer einzutreten. Guten Tag, Frau Konnemann.
Hallo, Frau Ellermann.
Frau Konnemann, die CDU hat sich ja gerade mit ihrem neuen Grundsatzprogramm beschäftigt. Allerdings muss man sagen, am Ende dominierten dann die Schlagzeilen Populismus, Kanzlerkandidatur und Pechstein. Nehmen wir mal den Auftritt der ehemaligen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, die eben in Uniform der Bundespolizei eine Rede halten sollte zum Thema Ehrenamt. Und die hat sich dann aber auch geäußert zu Migration oder ihrem Familienbild zum Beispiel. Und das war nach Einschätzung auch der ein oder anderen CDU-Politikerin inhaltlich oder rhetorisch jetzt nicht so toll. Aber Parteichef Friedrich Merz, der hat die Rede so bewertet.
Also der Auftritt war brillant.
Hat Merz der CDU mit dieser Einschätzung einen Gefallen getan?
Friedrich Merz hat damit den vielen Mitgliedern von uns einen Gefallen getan, die eben nicht rhetorisch gebrieft im politischen Mandat als voll hauptamtliche Politiker unterwegs und auf dem Weg sind. Und ich würde mir wünschen, dass Kolleginnen und Kollegen auch erkennen, dass es gut ist, dass wir auf der einen Seite Vollblutprofis haben, die sicherlich den einen oder anderen Satz anders bilden. Aber eben, wir leben von unseren Mitgliedern, die am Ende ja auch die Stimmung an uns herantragen. Und ich persönlich finde, dass Claudia Pechstein nicht nur eine Ausnahmesportlerin immer gewesen ist, sondern dass sie ja uns gerade noch einmal auch gezeigt hat, was bewegt eigentlich unsere Mitglieder und was bewegt Bürgerinnen und Bürger. Und Politik, egal welche Funktion sie auch hat, ist gut beraten, dort immer ein offenes Ohr zu haben.
Jetzt hat aber dieser Auftritt auch zu einer Populismusdebatte geführt, auch innerhalb der CDU. Nämlich es geht darum, ob eben CDU-Politikerinnen und Politiker Begriffe benutzen oder auch Themen besetzen sollen, die möglicherweise der AfD gerade zu ihrem aktuellen Umfragehoch verhalfen. Parteichef Merz steht da auch selbst in der Kritik. Zum Beispiel die Landeschefs aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, Günther und Wüst, haben sich da deutlich von ihm abgegrenzt, was die Sprachwahl angeht. Merz hat beim CDU-Grundsatzkonvent die Vorwürfe so zurückgewiesen.
Dem Volk aufs Maul zu schauen, ist Demokratie. Dem Volk nach dem Mund zu reden, ist Populismus.
Bei wem sind Sie dabei, Günther und Wüst oder bei Merz?
Ich finde, dass Friedrich Merz es sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Das eine ist Populismus und das andere ist Demokratie. Wenn wir uns die Fähigkeit nehmen, mit normalen Menschen zu sprechen, ihnen zuzuhören und auch ihre Sprache zu sprechen, dann werden wir uns am Ende isolieren von den Menschen und die tragen die Demokratie. Und uns sollte ja in Gänze umtreiben, dass 64% der Deutschen oder der in diesem Land lebenden Menschen inzwischen keiner Partei mehr vertrauen. Das gilt für die Ampelparteien, das gilt aber auch für CDU und CSU. Und das hat auch damit zu tun, dass Menschen sich nicht mehr verstanden wissen oder gehört fühlen.
Und aber erreicht man diese Menschen mit Begriffen wie die berühmten Paschas, Heizung, Stasi oder ähnlichen Äußerungen, die es auch in der CDU gegeben hat?
Wie erreicht man sie nicht? Also jeder hat eine eigene Sprachwahl, das ist auch gut so. Aber am Ende geht es um die Inhalte. Und das, was mir zum Beispiel nach der Pascha-Äußerung zugetragen wurde, waren Anrufe von Lehrerinnen und Lehrern, die gesagt haben, herzlichen Dank, dass jemand die Situation in den Klassenzimmern beschreibt. Da ging es nicht um ein Wort, sondern um ein Problem. Und deswegen sind wir alle gut beraten, auch in unserer Partei, mehr über Inhalte und Probleme und auch die Frage, wie wir als Union diese lösen wollen, zu sprechen, als über einzelne Worte.
Aber besteht nicht die Gefahr, wenn man sagt, wir schauen dem Volk aufs Maul, besteht da nicht die Gefahr, dass man nur auf die Lautesten schaut und denen dann vielleicht doch nach dem Mund redet?
Das Volk ist leider nicht mehr laut. Das ist das Problem. Denn diejenigen, die sich in Foren tummeln, egal ob ganz rechts oder ganz links, sind im Regelfall sehr laut, aber häufig Minderheiten. diejenigen, die ich wahrnehme als das Volk, übrigens ein Volk, für das ich sehr dankbar bin. Das sind 3,5 Millionen Betriebe in Deutschland. Das sind ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind 34 Millionen ehrenamtlich Tätige. Das sind Familien, die nach wie vor den größten Pflegedienst in Deutschland bilden. Dann sind es Menschen, die zunächst darauf schauen, ihre Arbeit zu machen, Verantwortung zu übernehmen, ihr Leben alleine zu schultern und sich eben nicht in Foren zu tummeln oder lautstark über die Straßen zu gehen. Und vor diesem Hintergrund sind wir sehr, sehr gut beraten, ihnen stärker zuzuhören, weil sie eben nicht laut sind. Und nur wenn wir am Ende das Ohr dort haben, ihnen nicht nach den Mund sprechen, wie Friedrich Merz sagt, dann haben wir auch ein Mittel gegen Politikverdrossenheit.
Höre ich da bei Ihnen auch ein Plädoyer gegen so eine gewisse Skandalisierung von Kleinigkeiten raus?
Sie bringen es auf den Punkt, liebe Frau Ellermann, ja. Und das ist die Rückmeldung auch übrigens vom, in Anführungsstrichen, Volk oder den normalen Menschen, die zum Teil sich fragen, ticken die da oben noch ganz richtig? Also, ihr redet über Worte, ihr redet über Sprachen, aber wer redet eigentlich über unsere Situation vor Ort? Ihr redet über Geschlecht, Cannabis, Sexualisierung oder wie auch immer. Aber was ist mit der Frage meiner sozialen Absicherung, mit der Sicherheit meiner Rente, mit der Frage, ob ich das Leben noch finanzieren kann oder aber der Frage, ob mein Haus überhaupt noch für mich haltbar ist, beziehungsweise ob ich mir den Traum vom Haus erfüllen kann. Und von daher bitte wieder mehr über Inhalte sprechen als über einzelne Worte.
Kommen wir nochmal zurück zur Abgrenzung zur AfD, die ja für die CDU sehr wichtig ist. Da hat ja Parteichef Friedrich Merz ganz klare Kante gezogen und hat gesagt, mit der CDU wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, auf keiner Ebene, in keiner Weise. Macht es Ihnen Sorgen, dass in Sonneberg in Thüringen jetzt zum ersten Mal ein AfD-Landrat gewählt werden könnte?
Das Erstarken der AfD muss jedem Demokraten Sorgen machen. Das gilt für mich, das gilt für Friedrich Merz, das gilt für alle demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag und in den Landtagen. Und deshalb war es in der Vergangenheit auch guter Brauch, dass alle demokratischen Parteien sich in der Stichwahl zusammengeschlossen haben, um den Kandidaten oder die Kandidatin, die die beste Chance haben, zu unterstützen. Denn am Ende ist die AfD in ihrer Rechtsradikalität natürlich eine Gefahr für Demokratie und unser Gemeinwesen. Deswegen müssen Demokraten zusammenhalten. Wir müssen uns allerdings auch in Gänze fragen, weshalb sind Menschen, die nicht rechtsradikal sind, die durchaus ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind, bereit, der AfD eine Stimme zu geben. Und das ist ein Problem, das uns alle angeht.
Aber so richtig eine Lösung hat die CDU da auch noch nicht gefunden. Also man kann sagen, ja, klare Kante. Aber im kommenden Jahr, wenn in mehreren ostdeutschen Ländern gewählt wird, möglicherweise wird die AfD da stärkste Kraft. Wie will man diese Abgrenzung dann auch noch durchhalten? Dann auch eine Regierung tolerieren, in der auch die Linke ist zum Beispiel oder sogar mit der Linken regieren?
Tatsächlich ist es eine Herausforderung, wie verhalte ich mich zu Radikalen. Übrigens die AfD auf der rechten Seite, manche Linken auf der linken Seite. Und dies wird nicht gehen, indem wir versuchen, Parteien zu kopieren, also weder grün noch links noch wie auch immer, sondern klar und erkennbar sind. Denn die Kritik, die uns ereilt vom normalen Volk, ist ja auch, für was steht ihr eigentlich noch? Was sind eure Inhalte? Und seid ihr am Ende auch bereit, diesen Weg zu gehen? Und da bin ich Friedrich Merz außerordentlich dankbar, der genau diese Klarheit nicht nur für sich formuliert, sondern auch von uns in Anspruch nimmt und damit eines ermöglicht, was uns sicherlich im Lauf der Jahre verloren gegangen ist, wieder erkennbar zu sein und selbstbewusst und dem Grunde nach auch mutig zu sagen, wir rennen nicht jedem Stöckchen hinterher, das uns hingehalten wird.
Frau Körnemann, Parteichef Friedrich Merz steht selbst gerade in der CDU auch unter Druck. Das Thema Kanzlerkandidatur steht jetzt schon zur Debatte. Sein Parteifreund Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen hat offenbar Ambitionen und hat die deutlich geäußert. Und dazu kommt, dass die Union in den Umfragen bundesweit zwar weiter vorne liegt, aber wieder so ein bisschen mit leicht sinkenden Zustimmungswerten und vor allen Dingen die Beliebtheitswerte. Da liegt Merz sogar noch hinter Scholz und auch nur jeder dritte CDU-Anhänger wünscht sich ihn als Kanzlerkandidaten. Ist Merz der Richtige?
Es gibt eine klare Abstimmung mit der CSU, denn am Ende wird die Union nur als CDU und CSU einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin küren. Und diese Vereinbarung gilt für jeden in der CDU und das ist die Vereinbarung, dass die Kandidatenfrage erst gemeinsam im Spätsommer, im Herbst 2024 geklärt wird. Und das ist auch richtig so.
Sie denken, das ist auch durchzuhalten?
Aus meiner Sicht ist es durchzuhalten, denn es geht um ein gemeinsames Verfahren zwischen CDU und CSU. Wie desaströs es werden kann, wenn CDU und CSU auseinanderfallen, hat ja der letzte Wahlkampf gezeigt, als es keinen abgestimmten Prozess gab und es dann sozusagen ein High Noon zwischen Markus Söder und Armin Laschet gegeben hat. Das hat uns in Gänze geschadet.
Aber jetzt hat sich ja Herr Söder noch gar nicht eingeschaltet, sondern es ist Herr Wüst, der sich in Position gebracht hat.
Der Kollege Markus Söder ist ebenso schlau, wie Friedrich Merz es auch ist, weil es eine Vereinbarung gibt. Normalerweise sollte man Vereinbarungen einhalten. Und da gilt an dieser Stelle, wir haben, wenn die Ampel nicht vorher Neuwahlen erforderlich macht, das kann natürlich sein, aber einen klaren Zeitplan. Und das heißt, die Kandidatenfrage wird im Spätsommer und im Herbst oder im Herbst 2024 entschieden. Aber wie gesagt, sollte es Neuwahlen geben, dann dürfen Sie mir die Frage vorgezogen, dann dürfen Sie mir die Frage sofort stellen.
Darf ich Ihnen dann auch die Frage stellen, mit wem die CDU dann regieren möchte?
Ja, wir werden sehen, wie die Situation dann ist. Wenn es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen sollte, heißt das, dass die Ampel am Ende den Streit, der ja herrscht, endlich insoweit klärt, zu sagen, es geht nicht miteinander aus einer vermeintlichen Liebesheirat, die irgendwann eine Vernunftehe wurde, ist der Rosenkrieg geworden und es ist gut, es zu beenden.
Gitta Connemann, Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, ist im Interview der Woche und deswegen wollen wir an dieser Stelle auch mal so ein bisschen auf die Schlagzeilen der Woche schauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie jeweils so einen Satz dazu sagen könnten. Die Schlagzeile 1 wäre: In Berlin begeistern gerade beeinträchtigte Sportlerinnen und Sportler bei den Special Olympics. Sind Sie auch begeistert?
Ich bin unfassbar begeistert davon, wie die Beeinträchtigten nicht nur in abgeschlossenen Hallen zu sehen sind, sondern in ganz Berlin. Und das ist wunderbar.
Angela Merkel hat von CSU-Chef Söder den höchsten bayerischen Staatspreis bekommen. Verdient?
Herzlichen Glückwunsch.
Was haben die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen gebracht?
Ein Miteinander, das wichtig ist, beziehungsweise jedenfalls den Versuch eines Miteinanders. Denn China ist Wettbewerber, aber China ist nach wie vor auch wichtigster Handelspartner für Deutschland. Und deshalb ist es einigermaßen katastrophal, dass die Ampel nicht in der Lage war und ist, eine einheitliche China-Strategie vorzulegen.
Der Bund gibt dem Chiphersteller Intel fast 10 Milliarden Euro Subventionen für das geplante Werk in Magdeburg. Zu Recht?
Der Bund investiert hier in Daseinsvorsorge. 66% der Chips werden aktuell in Taiwan produziert. Wir kennen die Situation zwischen China und Taiwan und deswegen ist es richtig, an dieser Stelle in auch die Unabhängigkeit Deutschlands und der Europäischen Union zu investieren.
Damit sind wir bei einem Wirtschaftsthema, Ihrem Kernanliegen. Frau Connemann, Sie warnen ja davor, dass die Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen immer schlechter würden und Sie befürchten auch eine massive Abwanderung. Unter anderem ein Aspekt, die hohen Stromkosten für Betriebe. Jetzt hat Wirtschaftsminister Habeck sich für einen Strompreisdeckel für die Industrie, für Unternehmen ausgesprochen. Er sagt, davon profitiert auch der Mittelstand. Es soll bei etwa 6 Cent pro Kilowattstunde bis zu 80% des bisherigen Verbrauchs gedeckelt werden. Das ist jetzt deutlich weniger, als die Unternehmen im Moment zahlen müssen. Mhm. Unterstützen Sie den Wirtschaftsminister darin?
Ich würde mir wünschen, dass der Wirtschaftsminister zunächst das Grundproblem löst. Und das ist eine Verknappung des Energieangebots. Je knapper das Angebot, desto höher der Preis. Es gilt zunächst, dieses Problem zu lösen. Das heißt, jede Kilowattstunde an das Netz zu bringen, für Energieeffizienz zu sorgen, zum Beispiel im Bereich der Gebäudesanierung auf freiwilliger Basis. Und übrigens auch zu sorgen, dass Abgaben und Entgelte, die der Staat zurzeit auf Strom erhebt, reduziert werden. Ich halte es dem Grunde nach für falsch, eine staatliche Intervention, und das ist die Verknappung der Energie, mit einer anderen staatlichen Intervention zu begegnen. Sondern man sollte den Markt wirken lassen und deshalb das Energieangebot ausweiten. Jetzt haben wir allerdings diese dramatisch falschen Weichenstellungen der Ampel im Bereich Energie erlebt, durch unter anderem das Aus für die Atomenergie in Deutschland, aber eben auch
die ja auch von der CDU beschlossen war.
Die Entscheidung, die 2011 von der Mehrheit des Deutschen Bundestages getroffen wurde, ist heute nicht mehr richtig. Und wer sich an alten Entscheidungen festhalten lässt, der zeigt leider, dass er nicht bereit ist, auch klüger zu werden. Und das wäre eine große Gefahr für die Demokratie. Aber um auf den Industriestrompreis zurückzukommen, entscheidend sind, die Grundprobleme abzustellen. Ein Industriestrompreis kann am Ende nur eine Krücke sein.
Und würden Sie dann diese Krücke ablehnen?
Diese Krücke muss, wenn die Ampel nicht einlenkt, was Energie angeht, gegangen werden. Das wäre jedenfalls meine Empfehlung an meine Vereinigung, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Standortsicherung, befristet und in jedem Fall nicht nur für die Großen. Energieintensität ist keine Frage der Größe eines Betriebes. Das heißt, ein kleiner Betrieb, der einen ebenso hohen Anteil an Kosten für Energie hat, darf nicht schlechter stehen als ein großes Stahlschmelze oder ein Industrieunternehmen, weil am Ende der Mittelstand genau dies auch finanziert. Und unter diesen Bedingungen wäre ein, ich will gar nicht sagen Industriestrompreis, weil das danach klingt, als ob wir dauerhaft zwei Arten von Strompreisen bekommen, sondern eine Standortsicherungstarif wäre für eine Übergangszeit dann dem Grunde nach die Kröte, die zu schlucken wäre. Aber ich sage auch noch mal, erstmal die Grundprobleme lösen.
Jetzt sind die Energiekosten nur ein Problem der Unternehmen aktuell. Dazu kommt ein weiteres, zum Beispiel der Fachkräftemangel. Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz will die Ampelkoalition ja jetzt die Zuwanderung für Arbeitssuchende aus dem Ausland erleichtern. Wie bewerten Sie das Gesetz?
Mich hat das Gesetz enttäuscht, ehrlicherweise, denn es wird das Heil darin gesucht, am Ende Asyl und Arbeitsmigration miteinander zu vermischen. Das ist ein Fehlanreiz, ein Fehlsignal, das gesendet wird. Und im Übrigen ein weiteres an Bürokratie aufzubauen. Ohne Frage, wir haben einen erheblichen Arbeitskräftebedarf. Heute nicht mehr nur Fachkräftebedarf. 2 Millionen Stellen können in Deutschland nicht besetzt werden. Und das heißt, der Arbeits- und Fachkräftemangel ist das Wachstumshemmnis mit Nummer 1. Aber wer den Willen gehabt hätte, wirklich die Probleme zu lösen, hätte übrigens angesetzt, die langen Wartezeiten bei den Behörden und überaus schwierige Verfahren zum Beispiel im Ausland abzubauen. Hier wäre es erforderlich gewesen, die Verfahren zu straffen, sowohl im Ausland wie im Inland. Da gab es Vorschläge auch für eine zentrale Bearbeitung von Anträgen, auch in Deutschland, um zum Beispiel die kommunalen Ausländerbehörden zu straffen. Das ist nicht aufgegriffen worden. Und zur Wahrheit gehört leider auch, wir nutzen nicht ausreichend das inländische Potenzial. Und dazu gehört unter anderem dann auch die Beseitigung von Fehlanreizen wie die Rente mit 63.
Schauen wir nochmal auf die Asylbewerber. Sie haben ja selber gesagt, Sie sagen ja auch, wir brauchen nicht nur die ganz Hochqualifizierten. Warum tut sich die CDU so schwer mit diesem sogenannten Spurwechsel? Also, dass Asylbewerber, die möglicherweise auch nicht hochqualifiziert sind, aber doch leichter arbeiten dürfen.
Also, ich habe auf der einen Seite diese Arbeits- oder Fachkraft eben in Indien, China, Tunesien, Marokko oder wie auch immer, die den regulären Weg gehen und sagen, ich möchte gerne in Deutschland arbeiten und stellen einen Antrag oder versuchen es und sehen, dass sie 12, 13, 14, 15 Monate warten müssen. Und dann kommt das Signal, dass derjenige, der diesen Weg nicht gegangen ist, sondern unter Angabe von Fluchtgründen nach Deutschland kommt, einen Asylantrag stellt, hier sofort arbeiten darf. Das ist das falsche Signal. Und am Ende sind es diese Signale, die im Rest der Welt gesehen werden. Und das führt auch zu Problemen, die wir ja wissen, um die wir wissen. Wenn viele, viele Menschen aus außereuropäischen Staaten inzwischen nach Deutschland kommen, hat sie auch das Signal erreicht, dass es bei uns zum Teil höhere Sozialleistungen gibt als in anderen europäischen Ländern. Und wenn wir Fehlanreize senden, dann müssen wir uns hinterher nicht wundern, über gegebenenfalls Probleme, die sich aktuell zum Beispiel für unsere Kommunen stellen, die derzeit nicht mehr wissen, wie sie unter anderem mit der Unterbringung von Geflüchteten auch umgehen sollen.
Aber wenn die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen könnten, wären ja auch die Kommunen entlastet.
Es geht um die Frage, ob jemand, der nach Deutschland kommt, Asyl beantragt, aber offenkundig kein Asylgrund vorliegt, die Verfahren aber lange dauern, besser gestellt wird als jemand, der sich an die Regeln hält. Und ich persönlich favorisiere immer, dass diejenigen, die bereit sind, Regeln zu beachten, besser stehen als diejenigen, die es nicht tun.
Frau Konnemann, was ist denn die Antwort der CDU auf den Fachkräftemangel? Die Rente mit 63 einstampfen?
Es gibt nicht nur die eine Antwort zur Beseitigung des Arbeits- und Fachkräftemangels, sondern es ist wie ein Mosaik aus ganz vielen einzelnen Steinen. Und die beginnen zum Teil schon in der Kita oder aber in der Schule. Jemand, der die deutsche Sprache beherrscht, egal woher er auch kommt, wird es in diesem Land weitaus leichter haben, eine Ausbildung zu machen. Wenn in Schulen stärker auf Berufsorientierung geachtet wird, dann ist vielleicht jemand, der sonst in ein Studium geschickt wird, eher geneigt, eine Ausbildung zu machen. Wenn ich versuche, Ausbildungsabschlüsse von Zuwanderern schneller zu akzeptieren, hilft das ebenso, wie beispielsweise für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu sorgen, damit Frauen leichter auch den Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit schaffen. Dazu gehört auch, Arbeiten im Alter attraktiver zu machen. Das heißt, dass diejenigen, die eigentlich Rente beziehen können, aber noch arbeiten wollen, es auch tun können, ohne bestraft zu werden. Aber dazu gehört eben auch die Beseitigung von Fehlanreizen. Und die Rente mit 63 ist in der heutigen Zeit, in der es an Arbeits- und Fachkräften wirklich nicht nur mangelt, sondern die Betriebe händeringend danach suchen, ist das falsche Signal. Und auch da wünsche ich uns die Klugheit und den Mut, solche Entscheidungen zu hinterfragen, zu überdenken und neu zu fassen.
Und da würden Sie auch in Kauf nehmen, dass Sie die Babyboomer-Generation gegen sich aufbringen. Denn zwei Drittel mindestens der Babyboomer wollen früher in Rente gehen.
Ich bin selbst Babyboomerin und ich verstehe jeden, der für sich persönlich sagt, ich will weniger arbeiten oder ich möchte nur 4 Tage arbeiten und dafür den vollen Lohnausgleich bekommen. Ja, aus persönlicher Sicht ist das nachvollziehbar. Aber am Ende geht es nicht nur um persönliche Wünsche, sondern es geht auch um das Funktionieren des Staates. Und dieser Staat wird nur funktionieren, wenn wir als Wirtschaftsstandort überhaupt noch attraktiv sind und funktionieren können. Und wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir aus dieser Delle wieder rauskommen, in der wir uns zurzeit befinden, würde ich sagen, wir sollten gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dazu gehört Gemeinwohl immer vor individuellem Wohl.
Das war das Interview der Woche mit Gitta Konnemann, Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für den Besuch im Studio.
Herzlichen Dank.